ARD.
Kerstin, ich habe die rührendste Geschichte dieser Spiele gehört.
Erzähl.
Gleichzeitig auch die traurigste.
Ui.
Die Britin Lola Anderson hatte vor 12 Jahren als Kind nach den Spielen von London in ihr Tagebuch geschrieben: Mein Name ist Lola Anderson und ich glaube, es wäre der größte Traum in meinem Leben, an den Olympischen Spielen im Rudern teilzunehmen und, wenn möglich, Gold für Großbritannien zu gewinnen.
Mhm.
Das war ihr dann aber peinlich, weil sie fand es übermütig, sowas so aufzuschreiben und hat den Zettel rausgerissen und weggeworfen. Ihr Vater hat den Zettel dann aber heimlich aus dem Müll geholt.
Aus dem Tagebuch.
Und jahrelang aufbewahrt. Und als seine Tochter vor 5 Jahren Nachwuchsweltmeisterin geworden ist, hat er ihr den Zettel gegeben, um sie an ihre Träume zu erinnern. Da war er aber schon todkrank. Krebs.
Oh.
Und das war tatsächlich das letzte Rennen, was er von seiner Lola gesehen hat. Und jetzt, 5 Jahre später und 12 Jahre nach ihrem Tagebucheintrag, ist ihr Traum wahr geworden. Ihr Papa sicher irgendwo ganz stolz. Lola hat im Rudern Gold gewonnen mit dem britischen Doppelvierer.
Oh Mann, was für eine Geschichte.
Wahnsinn, oder?
Hallo, hier ist Miriam Buttgereit. Ich habe gestern Silber im Judo gewonnen und ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast.
Tag 6 mit Kerstin Hermes und Moritz Kasalet.
Wir sind's wieder aus Paris.
Bonjour.
Mit einer emotionalen Geschichte zum Einstieg. Bonjour. Und in dem Rennen, in dem Lola Anderson Olympiasiegerin geworden ist, war auch der deutsche Doppelvierer der Frauen mit dabei. Der hat Bronze gewonnen. Und deshalb ist es heute richtig eng hier in unserem Podcast-Studio im Deutschen Haus in Paris. Sonst sitzen sie alle in einem Boot. Die Ruderin Maren Völz, Tabea Schendekehl, Leonie Menzel und Pia Greiten und heute hier bei uns. Wie war die erste Nacht als Olympiamedaillengewinnerin?
Kurz. Also wir waren gestern noch ein bisschen länger im Deutschen Haus und demnach waren wir erst spät zu Hause und ich glaube, also zumindest bei mir ging das Schlafen direkt dann doch auch noch nicht. Ja, und dann sind wir jetzt heute Morgen hier, aber das ist auch nicht so schlimm, das gehört dazu.
Habt ihr eigentlich eine Möglichkeit im Olympischen Dorf die Medaille irgendwie sicher wegzuschließen? Leonie, ist da eine Möglichkeit oder lag jetzt im Nacht auf dem Nachttisch und alles gut?
Also eine Möglichkeit haben wir, soweit ich weiß, nicht. Meine lag jetzt neben dem Bett auf dem Boden. Aber da habe ich mich heute Morgen gefreut, als ich dann drüber gestolpert bin.
Ja. Wohnt ihr, Tabea, eigentlich alle vier zusammen? Denn es gibt ja Apartments im Olympischen Dorf. Oder musstet ihr euch irgendwie aufteilen?
Nee, wir wohnen alle zusammen im Apartment. Also es ist wie eine WG, dann halt Doppelzimmer, immer zu zweit, also Maren und ich teilen uns ein Zimmer und Pia und Leonie und Frauke teilt sich ein Zimmer mit der Einerfahrerin Alexander Fürster. Hm.
Und lag eure Medaille auch auf dem Boden heute Nacht?
Meine lag im Rucksack.
Ja, das müssen wir einmal sagen. Also ihr habt natürlich noch eine Ersatzfrau, Frauke Hundelich dabei, die gestern auch auf der Bühne war hier im Deutschen Haus. Das fand ich ganz toll. Ohne Medaille hat auch echt sehr eindrücklich beschrieben, dass es natürlich auch hart für sie ist, dann euch dann zu sehen bei der Siegerehrung. Und es gibt eine ganz tolle Doku in der ARD-Mediathek Generation F, gemeinsam gegeneinander. Die begleitet euch auf dem ganz langen Weg zur Olympia. Das muss man mal sagen, der Doppelvierer der Frauen ist sowas ja, vergleichbar mit dem Deutschlandachter, also das Flaggschiff. Da wollen ganz viele rein, ihr wart 9 Frauen, ihr 4 habt es geschafft. Ist das nicht eigentlich auch machen mental über einen ganz langen Zeitraum eine Mega-Belastung, diese Anstrengung und dann diese Ungewissheit, reicht das überhaupt?
Ja, total. Also das ging ja schon im letzten Herbst los, wo dann wieder Trainingseinstieg war und wir wussten, okay, jetzt geht's darum, die besten 4 für Olympia, für den Doppelvierer zu finden. Und das hat sich ja dann erstmal bis Ende Januar, bis zur Zwischenentscheidung gezogen, wo dann 4 Namen verkündet wurden, die dann erstmal so Doppelvierer fahren, um dann zu schauen, ist das gut in der Saison, sonst hätten sie halt auch nochmal umgesetzt. Es war schon mental sehr, sehr anstrengend für alle.
Ja, das klingt irgendwie so nach knallhart, aber ich meine, es ist halt Leistungssport, so funktioniert das. Das heißt, euer erster großer Erfolg in diesem Jahr war erstmal überhaupt in diesem Boot zu sitzen vermutlich, aber wir hören, ihr versteht euch untereinander wirklich sehr, sehr gut. Was macht denn eure Gemeinschaft aus, Pia?
Ja, also ich glaube, das ist halt auch, wie Maren das gesagt hat, mental eine sehr, sehr fordernde Zeit und gerade kurz vor dieser Verkündung waren wir noch 2 Wochen im Trainingslager und das wurde auch im Trainingslager verkündet. Das heißt, wir sind auch nur unter uns. Wir haben die Leute, die uns dann vielleicht noch mental zu Hause unterstützen, auch nicht da. Und ja, ich finde, es macht schon aus, dass wir es schaffen, uns, obwohl wir in dem Moment eigentlich irgendwie Konkurrenten sind, uns gegenseitig unterstützen können, weil wir einfach Freundinnen sind und das dann vielleicht auch ein Stück weit voneinander trennen können. Also ich meine, die Doku heißt auch gemeinsam gegeneinander und genau so ist es auch. Also wir haben das alle gemeinsam durchlebt und auch die, die jetzt nicht im Boot saßen, die es nicht zu Olympia geschafft haben, die waren jetzt gestern da und das bedeutet uns allen natürlich auch total viel, weil das ist sicherlich nicht leicht. Also ich weiß selber auch von den letzten Spielen, wie es ist, eben nicht dabei zu sein. Und
da bist du ganz, also auch dann sozusagen nicht ins Boot gekommen, ne?
Ja, genau. Also ja. Ich hab's eben nicht geschafft, mich zu qualifizieren und ich fand's vorm Fernseher zu Hause nachts dann schon wirklich schwierig und dass sie hier sind und sich ehrlich für uns freuen, das zeigt einfach irgendwie, was wir da über die letzten 2 Jahre für ein Team geschaffen haben und ohne dieses ganze Team hätten wir das niemals so weit gebracht.
Lass uns doch mal über euer Rennen sprechen. Unsere beiden Reporter, Jörg Klawitter im Fernsehen und Jan Dittjugeit im Radio, haben beide relativ früh gesagt, das ist ja noch nicht vorbei, ihr wart ja relativ weit hinten. Ne? Wie habt ihr eigentlich, Tabea, im Boot so den Überblick, wo ihr steht und wie viel Kraft ihr im entscheidenden Moment wo aufbringen müsst, damit es am Ende doch irgendwie reicht?
Den Überblick hat Maren, die sitzt im Bug, also quasi ganz vorne, die ist die Erste, die über die Ziellinie fährt und die macht die Kommandos, sagt uns, wo wir stehen, hat den Rennplan, aber so mit Kraft einteilen oder so war da eigentlich nichts. Also wir fahren von Anfang an voll los, wir sind dann nicht ganz so gut reingekommen, wie wir es uns erhofft hatten, aber haben einfach nicht aufgegeben, haben weiter an uns geglaubt, sind ruhig geblieben, nicht irgendwie panisch oder hektisch geworden, das ist da ganz wichtig. Maren hat 200 Meter früher als sonst den Endspurt angesagt, also bei 800 Metern to go, was der richtige Call war. Und ja, dann hat es am Ende noch gereicht.
Also so klingt es, Maren. Sag mal, was du sagst in dem Moment, wenn es losgeht dann, richtig los.
Vielleicht nicht so laut wie sonst.
Also nicht, ja. Aber so mein Beispiel, einfach, dass wir mal mit im Boot sitzen können.
Eigentlich eher so ein Ab, natürlich mehr laut. Geschrien.
Ja.
Manchmal auch dann mehr drauf.
Ah.
Beine, was halt so passiert.
So ganz
aber
Kommandos.
Das kurze Kommando zum Endspurt war erste Stufe ab, damit alle wissen, wir gehen jetzt noch nicht voll, aber schon mal anziehen, das ist dann die erste Stufe. Und dann sonst mehr oder nochmal ab, da wissen alle, wir müssen nochmal mehr machen.
Und ihr anderen, guckt ihr nicht links und rechts, was neben euch passiert? Also geht es nicht während des Rennens?
Also,
wie ist das jetzt? Ja.
Unser Call ist eigentlich, dass wir nicht rausgucken sollen, weil das bringt einen schon immer ein bisschen aus dem Rhythmus und es ist einfach für die Technik und wie wir rudern besser, wenn wir nicht rausgucken. Aber ich glaube, wir haben gestern alle auch mal rausgeguckt. Das braucht man dann auch einfach mal für die Motivation und wenn man dann sieht, okay, wir kommen ran, wir fahren jetzt vorbei, dann findet man auch noch mal ein bisschen mehr Kraft und dann ist es auch besser, wenn man mal rausgeguckt hat.
Rudern war oder ist, also jetzt, ihr habt die Medaille geholt, aber die deutsche Rudermannschaft, das war immer so eine Medaillenbank. Was ist da eigentlich in den letzten Jahren passiert? Also der Deutschlandachter beispielsweise fährt schon hinterher, muss man sagen. Ihr habt jetzt Bronze gewonnen, Oliver Zeitler ist Favorit im Einer, aber gefühlt ging da sonst doch mehr. Sind die anderen Nationen stärker geworden oder woran liegt es? Habt ihr eine Antwort? Jetzt will keine was sagen. Leonie.
Ja, gibt wahrscheinlich viele Faktoren, aber ich glaube, die anderen Nationen, die haben auch nicht geschlafen. Man merkt auf jeden Fall, dass das Feld sehr eng geworden ist. Und da müssen wir dann auch mitgehen und dürfen den Absprung nicht verpassen. Ja.
Dass man hier im Hintergrund übrigens Geräusche hört von einem Hubschrauber, liegt daran, dass wir heute mal alle Türen aufgerissen haben, weil es hier oben wirklich wie Sauna ist, so ein bisschen in unserem Podcast-Studio heute.
Also wir haben keine Klimaanlage hier oben.
Stört euch nicht dran.
Nee, stört euch nicht dran. Man muss auch nochmal sagen, vom Rudern oder von vielen anderen Leistungssportarten kann man ja eigentlich nicht leben. Also ihr kriegt Sportförderung, aber das ist ja trotzdem mehr als ein Fulltime-Job, was ihr macht. Und also das wissen, glaube ich, viele da draußen gar nicht. Jemand, der hier bei Olympia ist, der ist nicht reich. Also die meisten zumindest nicht. Es gibt Sportarten, wo es ein bisschen mehr Kohle gibt, das ist ja auch klar.
Guck mal nach Roland Garros rüber.
Ja, genau, das ist eine Ausnahme. Was ich damit sagen will, ihr habt ja alle noch Berufe nebenbei oder Studien, die ihr angefangen habt. Was war jetzt in den letzten 1-2 Jahren damit eigentlich? Also wie seid ihr so über die Runden gekommen?
Ich glaube, am Anfang kam uns da noch die Corona-Pandemie ein bisschen entgegen, weil auch viel online stattfand. Und man da dann Vorlesungen von überall her gucken konnte und wir deshalb gemeinsames Training gut realisieren konnten. Ich glaube, das letzte Jahr haben wir alle nicht mehr wirklich viel studiert. Also ich habe jetzt auch ein Urlaubssemester zum Beispiel gemacht.
Was studierst du? Von Pia wissen wir es und was Tabea macht, wissen wir auch. Dein Studiengang?
Ich studiere Psychologie.
Ah, okay.
Genau, da habe ich jetzt aber auch vor einem Jahr die letzte Prüfung, glaube ich, abgelegt.
Pia ist Wirtschaftsingenieurin und hat gerade ein Zweitstudium zur Bauingenieurin angefangen. Und Tabea hat ein praktisches Kunststudium in Seattle gemacht mit Schwerpunkt Fotografie, will jetzt in Berlin den Master in Kunst machen. Und Leonie?
Ich studiere medizinische Biologie.
Jetzt war das eine ganz lange Reise für euch, die mit einem Happy End zu Ende gegangen ist. Ihr habt so viel Zeit miteinander verbracht. Wie geht ihr denn jetzt eigentlich auseinander? Also was ist jetzt?
Also wir bleiben jetzt auch die nächsten Tage hier in Paris noch ein bisschen zusammen. Wir bleiben bis zur Abschlussfeier hier, bis zum 11. nehmen das noch mit. Und dann geht ja auch der Eurostar-Zug nach Köln, wo dann nochmal ein Empfang ist für alle Team Deutschland-AthletInnen. Und ich glaube, danach machen wir erstmal ein bisschen Urlaub, bisschen Pause voneinander. Aber wir haben jetzt ja auch schon, ich glaube, das ganze letzte Jahr so viel mehr Zeit als mit irgendwem anders in unserem Leben miteinander verbracht, was meistens sehr schön ist, aber natürlich auch sehr viele Stresssituationen. Und dann heißt es jetzt ein bisschen anderswo Kraft tanken und andere Sachen erleben.
Ja, aber das wird euch immer verbinden und ich wünsche euch, dass ihr das alles noch genießen könnt und die Zeit hier in Paris auch. Und herzlichen Glückwunsch nochmal und danke für euren Besuch.
Dankeschön.
Noch eine tolle Frauenmannschaft sind die deutschen Basketballerinnen. Zum ersten Mal dabei bei Olympia und schon fürs Viertelfinale qualifiziert durch den Sieg heute Mittag gegen Japan. Und gewonnen haben auch die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler heute Morgen in einem Tiebreak Krimi gegen Australien und damit haben sie einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht.
So, und für manch einen von euch haben die Spiele heute eigentlich erst so richtig begonnen mit den ersten Leichtathletik-Wettbewerben. Die Geherinnen und Geher sind schon 20 Kilometer durch Paris gegangen. Saskia Feige ist bei den Frauen als beste Deutsche 28. geworden. Christopher Linke ist bei den Männern 19. geworden und ein bisschen pisst.
Im Rennen bin ich 2-3 Mal extrem umgeknickt. Man kann da eigentlich nicht gehen. Da hätten sie es vielleicht ein bisschen attraktiver für die Geher machen sollten und nicht so schön für die Fotografen. Das war natürlich schade, weil wir konnten jetzt die Aussicht nicht genießen. Wenn ich nur noch zum Eiffelturm geguckt hätte, wäre ich die ganze Zeit umgeknickt.
Ja, das wäre auch nicht gut gewesen. Leo Köpp ist 23. geworden und bei dem gingen die Beine und liefen die Tränen.
Also ich bin echt so, Entschuldigung. Es ist so schön, so eine Unterstützung zu haben. Leute, die an mich glauben, die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe. Es bewegt mich wirklich enorm und hat mir heute Kraft für jeden einzelnen Schritt auf der Strecke gegeben.
Ja, danke an alle. Können wir übrigens auch mal sagen, oder? Danke ans ganze ARD-Team, an alle hier in Paris, in Mainz, in Köln und in Hamburg, wo auch Kolleginnen und Kollegen fast rund um die Uhr arbeiten. Für euch und unter anderem auch dafür, um diesen Podcast zu so einem großen Erfolg zu machen, der er nämlich ist. Also, lieben Dank an alle.
Danke, danke, danke. Also, wir waren bei den Gehern und Geherinnen stehen geblieben. Haha. Mhm. Und morgen geht's dann so richtig los mit der Leichtathletik im Stadion. Unter anderem mit dem Zehnkampf. Und dazu haben wir uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen.
Mach es, Junge! Komm, noch 100 Meter! Vielleicht schaffst du sogar noch den Dvořák. Dann bist du ganz klar hier Silbermedaillengewinner. Dieser Busemann ist klasse. Du kleiner König, noch ein paar Meter und den schaffst du noch. Der Busemann, der läuft hier durchs Ziel, zwar nur als Zweiter knapp geschlagen. Dieser Mann hat die Silbermedaille. Dieses Männchen hat die Silbermedaille. Dieser 21-jährige, prima Kerl, dieser nette Junge, holt hier die Silbermedaille. Der schüttelt jetzt den Kopf und sagt, das gibt es nicht. Dan O'Brien, der Goldmedaillensieger. Der Goldmedaillengewinner kommt jetzt ins Ziel.
Frank Busemann, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Das war übrigens heute vor genau 28 Jahren, am 1. August 1996 in Atlanta. Das hat dein Leben ein bisschen verändert, oder?
Auf den Kopf gestellt. Komplett. Ich hatte eine andere Lebensplanung, aber ich nehme es gerne so, wie es ist.
Wie war denn die Lebensplanung?
Was wäre denn sonst gekommen?
Ja, ich mache eine Ausbildung zum Bankkaufmann, habe ich ja gemacht, auch beendet. Dann gehe ich ins Studium, suche mir einen Job, gehe arbeiten, wie sich das gehört und mache so normales Zeug. Und jetzt bin ich seit gefühlt 20 Jahren in so einem Traum unterwegs.
Mhm. Und ARD-Experte, es kann auch ein Traum sein manchmal. Vor allen Dingen, wenn man in Paris sein darf. Nicht bei uns jetzt hier im warmen Podcast-Studio, sondern jetzt gerade im Fernseh- und Radiozentrum, das traditionell sehr gut temperiert ist. Mhm. Und das in der Nähe des Stade de France liegt. Warst du schon im Stadion, in dem es morgen abgeht? Und wie ist es?
Oh, es war ein Traum. Ich war beim Frauen-Rugby und habe gesagt, in meinem nächsten Leben werde ich Rugby-Spielerin. Eine Bombenstimmung, ein großartiger Sport. Es war einfach super und ich freue mich auf die Leichtathletik. Das wird ein großes Fest.
Ja, lass uns doch mal direkt über den Zehnkampf sprechen, der morgen beginnt. Es gibt in der langen Geschichte der Olympischen Spiele 2 deutsche Olympiasieger im Zehnkampf. 64 Willi Holdorf, 88 Christian Schenk für die DDR. Gibt es mit Leon Neugebauer den nächsten?
Ja, ich würde es mir wünschen. Das wäre ein Traum. Er ist der Weltjahresbeste. Er ist ein super Athlet, sowohl von der Physis als auch von der Psyche. Aber der Zehnkampf hat seine eigenen Gesetze. Das wird kein leichtes Unterfangen, das wirklich über 10 Disziplinen bis ins Ziel zu bringen. Aber Deutschland steht hinter ihm. Und ich glaube, die Uni in Texas auch.
Ja, aber sag mal du, was glaubst du denn? Also klar, es kann im Zehnkampf viel passieren. Eine Disziplin verbocken, dann ist vorbei. Aber was ist so dein Gefühl?
Mein Gefühl sagt, er macht's. Aber ich habe keine Ahnung davon. Also vom Gewinnen habe ich keine Ahnung. So, aber wir haben dieses Jahr diese Ausgangssituation, dass wirklich 8 Mann für Gold in Frage kommen. Das ist ein ganz, ganz hohes, dichtes Niveau. Aber man muss auch sagen, er hat 200 Punkte Puffer zu denen, die hinter ihm sind. Aber so ein Zehnkampf, wie er ihn gezeigt hat beim deutschen Rekord mit fast 9000 Punkten, das macht man nicht jeden Tag. Also 190 Punkte kann er einbüßen.
Ja, also Puffer meinst du im Sinne von dem, was er bisher in diesem Jahr geleistet hat.
Dass ja, genau. Sozusagen also die anderen sind ungefähr 200 Punkte hinter ihm. Aber die verbessern sich ja auch noch. Also zum Saisonhöhepunkt. Er kommt aus einer langen College-Saison, wird nicht leicht.
Und was mit Niklas Kaul?
Ja, Niklas ist der Einzige, der sich mit Gewinnen auskennt. Europameister, Weltmeister, das ist ein Meisterschaftstyp. Da drücke ich ihm die Daumen. Aber natürlich ist er so ein bisschen in der Hinterhand. Also die anderen haben bessere Vorleistungen und für ihn wird es unfassbar schwer, aber das hat der Zehnkampf so mit sich und ne, wie ihr gerade sagtet, also man muss eben immer die ganzen 10 Disziplinen übereinander kriegen und da gewinnt dann nicht unbedingt immer der beste Athlet vom Körper her, sondern eben auch der nervenstärkste.
Ja, und wenn es um Medaillen geht für Deutschland, dann haben wir mit Malaika Mbiambo eigentlich eine sichere Bank, könnte man meinen. haben wir auf jeden Fall alle gleich im Kopf, die Weitspringerin, kann da überhaupt was schief gehen?
Immer. Also das zeigt ihre Ausnahmestellung. Also dass sie das die letzten Jahre immer wieder umgebogen hat. Also was das für eine Leistung ist, das muss man sich mal vor Augen führen. Man denkt immer, ja gut, Malaika, wenn die springt, dann gewinnt die schon. Aber dass da noch viel, viel mehr zugehört. Und ich sage auch immer, das kann auch mal in die Hose gehen. Sie ist zwar Weltjahresbeste, aber auf der Sprungschanze von Rom, sage ich immer, die eigentlich Beste sehe ich die Amerikanerin vorne. Aber die hat beim Trials eben auch so ein bisschen gewackelt, Nerven gezeigt. Und das hat Malaika viel, viel besser im Griff.
Ui, es wird jetzt viel, viel spannender, als ich dachte, ja. Meine Güte.
Ja.
Auf wen sollen wir denn noch achten, Frank? Wen hast du noch auf dem Zettel?
Ja, Julian Weber, ganz klar. Der fährt dahin, um eine Medaille zu gewinnen. Der gehört zu den Besten im Speerwurf, ganz genau. Yasminia Ogunyele ist eben Hallen-Vize-Weltmeisterin. Das heißt, die kann's in diesem Jahr noch nicht über 20 Meter, aber Olympia hat seine eigenen Gesetze, vielleicht rutscht hier einer raus. Also Drehstoß hat immer sehr viel Streuung drin und da das hoffen wir mal, dass die Streuung, Kugelstoßen auf die deutsche Seite fällt.
Aber was freust du dich am meisten, auch so international gesehen? Was ist das Geilste dieses Jahr?
Ja, die 400 Hürden sind immer ein Hammer, weil immer der Weltrekord in der Luft hängt. Stabhochsprung der Männer, Mondo Duplantis,
ja.
100 Meter mit dem Noah Lyles, das ist ein Spektakel, das ist eine Show, der schnellste Mensch der Welt. Da gibt es eine viele Menge schöne, guter Sachen.
Was ist mit dem Hochspringer, der seinen Ehering verloren hat, der Superstar Tamberi?
Ich habe diese Meldung gelesen, ach Mann, was ist denn das für ein Italiener? Nein, Tamberi, der Italiener schlechthin. Ja, das ist eine Marke, also das ist ein Showmaker. So Typen braucht die Leichtathletik, da bin ich auch gespannt. Also wenn er das zeigt, was er bei der EM zu Hause in Rom gezeigt hat, ist er unschlagbar. Aber wie gesagt, ne, der muss die richtige Höhe springen, wenn die richtige Höhe aufliegt. Und nicht vorher oder später.
Das war übrigens in Tokio eine der schönsten Geschichten, also mindestens in der Leichtathletik. Jacobs sprintet zu Gold und glaube ein paar Minuten vorher Hochsprung, der Italiener mit dem Qatari zusammen haben sich geeinigt, okay, wir sind auf gleicher Höhe, komm, wir nehmen einfach beide Gold und das war eine super Geschichte. Ja.
Das ist der Hammer, da hat er sich beim Freund noch fast die Kauleiste da an der Innenumrandung ausgeschlagen, weil er sie so rumgewirbelt hat, das war schön. Das war nicht schön, Zähne sind drin.
Damals musste er zum Kieferorthopäden, jetzt muss er zum Juwelier, okay, irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer bei dem.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Leichtathletik-Wettbewerbe, die ganz viel Unterhaltung bieten, das kam auf jeden Fall jetzt sehr deutlich zum Tragen bei Frank Busemann, unserem ARD-Experten. Vielen Dank und viel Spaß dann im Stade de France.
Werde ich haben. Vielen Dank.
Übrigens, der 1. August ist nicht nur für Frank Busemann ein besonderes Datum. Happy Birthday to you.
Wann habt ihr das denn aufgenommen? Und wo?
Sacré-Cœur.
Seid ihr das alle aus dem Team?
Natürlich. Für dich ist es nicht zu schwierig. Herzlichen Glückwunsch, lieber Moritz.
Bin ich gerührt ein bisschen. Das ist ja toll. Danke.
Le bon mot du jour.
Heute mit Judoka Miriam Buttgereit.
Coco Chanel, französische Modedesignerin. Die allermutigste Handlung ist immer noch selbst zu denken. Laut.